Der Plan meines Vaters ist eher praktischer Natur. Das wird mir klar, als ich am Abend vor unserer Abreise in meinem Elternhaus in Upplands Väsby vor dem Computer sitze, um Hotels für unsere Reise zu buchen. »Also, wir machen das so«, sagt er. »Ich stehe um 5:30 auf und schmiere Stullen. Um 6 gehe ich mit dem Hund raus und danach frühstücken wir. Abfahrt um 7:00. Wer am wachsten ist, der fährt.« »Aber die Fähre geht doch erst um 9:00 abends«, werfe ich ein. »Und so weit ist es ja wohl nicht bis Karlskrona, oder?« »Ich möchte sicher sein, dass wir rechtzeitig kommen. Und außerdem möchte ich gern vor dem Berufsverkehr loskommen.« »Ein bisschen Berufsverkehr kann doch nicht so schlimm sein.« »Ich bin 30 Jahre lang gependelt. Wir fahren um 7:00.« »Können wir nicht nach dem Berufsverkehr fahren?« »Nein, wir fahren um 7:00, dann haben wir gut Zeit, falls wir unterwegs mal anhalten oder irgendwas anderes machen wollen.« Ich nicke, obwohl ich absolut sicher bin, dass wir nicht 14 Stunden benötigen werden, um die knapp 600 Kilometer nach Karlskrona zurückzulegen. Aber trotz allem bin ich ja dankbar, dass mein Vater überhaupt mitkommt. Zumal er gar nicht gern an unbekannte Orte fährt oder sich unangenehmen Situationen aussetzt, eine Gefahr, die seiner Meinung nach mit mir als Reisebegleitung exponentiell wächst. »Sag mal«, fragt er, »hast du eigentlich Hotels gebucht?« »Bin gerade dabei.« »Jetzt erst? Das ist ja auf den letzten Drücker. Robin sagt, es sei schweineteuer, in Polen im Hotel zu wohnen, und wir hätten schon längst buchen müssen.« »Ich buche jetzt.« »Ja, ja«, knurrt mein Vater. »Aber ich will nicht in so einer Absteige wohnen wie du auf deiner Asienreise. Da fängt man sich noch Flöhe ein.« »Ich habe mir einen Reiseführer gekauft«, erwidere ich. »Ich buche eins von den Hotels, die da drin stehen.« »Aber ich habe nicht vor, im Auto zu schlafen«, fährt mein Vater fort. »Wenn man das in Polen macht, schneiden sie einem die Kehle durch.« »Keiner schneidet einem die Kehle durch, wenn man im Auto schläft«, sage ich. »Glaubst du? Ja, das sind doch alles Antisemiten.« »Das sind sie nicht. Glaubst du? Ja«, wiederholt mein Vater. »Glaube ich, ja«, sage ich, und weil ich mich nicht beherrschen kann, hebe ich zu einer langen Besserwisser-Arie darüber an, wie ich haufenweise freundliche Polen getroffen habe, die mir dabei halfen, Sachen über unsere Verwandten herauszufinden. »Und außerdem«, füge ich noch hinzu, »sind sie gerade dabei, in Warschau ein Museum über die Geschichte der Juden zu bauen, und das wird super schön werden. So!« Als ich meine Ausführungen beendet habe, schweigt mein Vater einen Moment, und dann sagt er,
»Na, dann kannst du ja im Auto schlafen, und Leo und ich gehen ins Hotel.«
»Ich habe nicht vor, im Auto zu schlafen«, sage ich, »und es sind auch nicht alle Polen Antisemiten. Du kannst sie nicht einfach alle über einen Kamm scheren.«
»Ach nee«, erwidert mein Vater, »und was ist mit den polnischen Juden passiert, die den Holocaust überlebten und nach dem Krieg nach Hause zurückgekehrt sind?« »Schon, aber sind die etwa nicht beschuldigt worden, sie würden polnische Kinder entführen und ihr Blut trinken? Wieder?«
»Auf eine Art schon, aber...
Und gab es etwa keine Pogrome? Wieder?«
»Schon, aber...«
»Und Ende der 60er Jahre, als die kommunistische Regierung offen antisemitisch wurde, da ist es noch einmal passiert. Das weißt du doch hoffentlich, oder?«
»Ja, das weiß ich, in der Tat. Denn das war der Zeitpunkt, als der Schwiegervater meines Onkels mütterlicherseits, der als Kind im Konzentrationslager war und wundersamerweise überlebt hatte, schließlich die Schnauze voll hatte und Polen verließ. Trotzdem weigere ich mich zuzugeben, dass mein Vater recht hat. Zumal diese Diskussion als ein weiterer Beitrag zu einer Debatte betrachtet werden kann, die wir führen, seit ich denken kann, und die wir wahrscheinlich auch so lange weiter betreiben werden, bis einer von uns tot ist. Diese Debatte, in der er sagt, dass der Mensch böse geboren sei und ich das Gegenteil behaupte. Zur Verteidigung Polens muss man zudem sagen, dass das Land mehrere hundert Jahre lang die einzige jüdische Freizone Europas war, und ein bisschen Antisemitismus sollte ein Mann schon einstecken können. Schließlich ist das schon Teil einer uralten Tradition, in deren Rahmen wir beschuldigt werden, hinter solch bedeutenden Ereignissen zu stehen wie Pest und Cholera, Deutschlands Niederlage im Ersten Weltkrieg, Missernten, der Tod Jesu, der zwar selbst Jude war, aber egal, der Konflikt in Darfur, Erdbeben und Orkane, Alle Finanzkrisen, inklusive der jüngsten, jedenfalls glauben das 30% der befragten Europäer, alles Böse in der Welt. Jedenfalls glaubt das Mel Gibson. Wie immer erkläre ich mich nach einer unnötig langen Diskussion damit einverstanden, dass mein Vater in der Sache recht hat und dass wir nicht im Auto schlafen werden, auch wenn man uns nicht die Kehle durchschneiden wird. Daraufhin geht mein Vater zufrieden nach oben, um sich schlafen zu legen, während ich am Computer zurückbleibe, um meine Buchungen und Nachforschungen vor Reisebeginn fortzusetzen.
»Bleib nicht zu lange auf«, höre ich meine Mutter aus dem oberen Stockwerk rufen, »ihr müsst morgen früh raus.«
»Gute Nacht«, schreie ich zurück.
»Was machst du denn da unten?«
»Wahrscheinlich sieht er fern«, ist die Stimme meines Vaters zu vernehmen. »Die haben zu Hause doch keinen Fernseher.«
»Wir haben einen Computer, auf dem man fernsehen kann«, schreie ich. »Und ich sehe nicht fern, ich buche Hotels, schöne Hotels, mit Frühstück.«
»Er sieht fern«, erklärt mein Vater. »Und jetzt frag bloß nicht, was er sich ansieht. Er ist ein richtiger Schweineigel, dein Sohn.«
»Bleib nicht zu lange auf«, ruft meine Mutter. »Denk dran, dass ihr morgen fahren müsst.«
»Ich denke daran.«
»Und vergiss nicht, den Fernseher auszumachen, wenn du fertig bist«,
brüllt mein Vater, woraufhin sich endlich Stille über das Wattinsche Zuhause senkt. Ich kehre an den Computer zurück. Trotz aller ironischen Kommentare bin ich froh, dass mein Vater mitkommt, und habe deshalb beschlossen, ihm zu Ehren bedeutend schickere Hotels zu buchen, als ich es für mich allein tun würde. Da ich weiß, dass er kaum etwas so sehr schätzt wie ein gutes Frühstücksbuffet, buche ich in vollem Elan gleich mal ein paar davon. Dann unternehme ich einen letzten Versuch, mit der Person Kontakt aufzunehmen, die ich vor allen Dingen in Polen treffen möchte. Es ist ein Mann, der angeblich wichtige Informationen über meinen Urgroßvater und sein Geschäft besitzt. Ich habe ein knappes halbes Jahr lang Nachforschungen betrieben und weiß bereits eine ganze Menge. So zum Beispiel, dass die Gegend, in der Hermann Isakowitz lebte, niedergebrannt wurde, als die Russen am Ende des Zweiten Weltkriegs Marienwerder einnahmen. Ich weiß auch, dass der deutsche Heimatort von Hermann nach dem Krieg polnisch und sein Name von Marienwerder in Kwisin geändert wurde. Außerdem weiß ich, dass ein großer Teil der Akten und Dokumente, die es über den Ort gab, im Zuge der russischen Invasion verschwanden, was es wiederum schwer macht, etwas über meinen Urgroßvater herauszufinden. Deshalb war ich geradezu überglücklich, als ich über einen Ahnenforscher in Warschau Kontakt zu einem polnischen Blogger namens Lukas erhielt. Der Forscher meinte, Lukas wisse am meisten über das, was ich herausfinden wollte. Doch dieser Mann war wirklich nicht leicht zu erreichen. Mehrere Monate lang habe ich gemailt und gemailt, auf Englisch und Google-Übersetzer Polnisch, ohne auch nur die kleinste Antwort zu bekommen. Doch jetzt, da ich in der Nacht vor unserer Abreise in meinem Elternhaus sitze, taucht plötzlich eine Nachricht von ihm in meinem Posteingang auf. Eine Nachricht, die wie folgt schließt. »Ich bin sehr froh, dass Sie mir geschrieben haben. Ich bin die einzige Person aus Kwisin, dass es vielleicht etwas von Ihrer Familie aus Marienwerder sagen. Ich weiß, wo ausgearbeitet sein Laden und wo er, Hermann, wohnte. Kurz gefasst, ich weiß Geschichte von seinem Leben.«